Herr Rosenbaum, Sie haben jetzt fast Mitte 80 erreicht. Und dann weiß man, was Altwerden heißt. Dann weiß man, was Altsein heißt. Und es hat ja viele Momente von Abschied und von Weggehen im Leben schon gegeben. Und vielleicht weiß man dann schon ein wenig, was Sterben ist. Wollen Sie dazu vielleicht noch etwas sagen?
Ja, da fällt mir ein, die Zeit hat mit der Urzeit, also mit der Zeit der Ur, nichts zu tun. Die Zeit hat ihre eigenen Zeiten. Die Zeit ist auch etwas Gestaltbares. Es gibt Menschen, die immer eilig sind und Menschen, die immer Zeit haben. Man kann die Zeit gestalten, weitgehend. Die Zeit ist knetbar, sonderbarerweise. Sie ist dehnbar, verkürzbar, dehnbar. Und so empfinde ich die Zeit nie als Urzeit, also diese banale Geschichte, dass eine Sekunde so lang sein kann wie eine Ewigkeit und so weiter, das meine ich nicht. Man kann die Zeit nach Intensitäten messen. Nach Intensitäten. Und wenn ich so nun auf diese lange Zeit, diese fast 84 Jahre meines Lebens zurückblicke und die Wandlung sehe, die ich erfahren habe, habe ich natürlich rein körperlich auch eine sehr große Wandlung und Veränderung erfahren. Ich war aus dieser Protesteinstellung gegenüber der Umwelt, also ich war sehr sportlich. Ich habe also jeden Sport betrieben. Ich habe Fußball gespielt, ich habe geritten, ich habe geschwommen, ich habe Tennis gespielt, ich habe geboxt, ich habe jeden Sport, ich habe das Bergsteigen sehr gepflegt. Ich war also, man kann wohl sagen, ein athletischer junger Mann. Nun, wenn ich sehe, heute sitze ich hier vor Ihnen, mit dem grauen Star operiert an beiden Augen, mit einem Hörgerät am Ohr, mit Prothesen im Mund, operiert an der Prostata, mit allen möglichen Einengungen der körperlichen Möglichkeiten, wobei ich einfach rein empirisch sagen muss, ich empfinde diese Einengungen nicht als Einengungen, weil ich auf die Möglichkeiten der Zustände, der nicht eingeengten Zustände, freiwillig verzichtet habe, von mir aus, bevor sie mich zum Verzichte zwangen. Ich habe zum Beispiel, als noch niemand etwas merkte von meinem grauen Star, und als alle Leute fanden, dass ich bei meinem Alter doch noch sehr flott Auto fahre, habe ich von einem Tag auf den anderen aufgehört, Auto zu fahren, habe meine Fahrbewilligung an die Automobilkontrolle zurückgeschickt, bevor ich gezwungen werde. Also, wenn man freiwillig, ich glaube, es gibt ein Wort, es gibt ein Wort, das hier ungefähr so lautet, wenn du willst, was du nicht musst, so musst du nicht, was du nicht willst. Also wenn man aus freier Entschließung das Unvermeidliche auf einen Zukommende sich dem freiwillig vorher fügt, ist es keine Fügung im Sinne eines Folgens, sondern ein sich fügen im Sinne einer Fügung, die man annimmt. Und so, ich kann gar nicht sagen, dass ich mich alt fühle oder jung fühle. Ich weiß genau, ich bin bald 84 Jahre alt. Ich weiß auch, dass meine geistigen Fähigkeiten wenigstens in gewissen Belangen, gewissen Bezirken auch abnehmen. Zum Beispiel, wenn wir dieses Band unterbrechen, weiß ich nach einer Weile nicht, wo wir stehen geblieben sind. Oder wenn ich heute eine Ausstellung eröffnen muss, dann werde ich stecken bleiben und überlege mir Formulierungen, was ich vorher nie gemacht habe. Vorher, wenn mir einfiel, Herr Präsident, meine Herren, wusste ich, mein Plädoyer ist fertig und es wird wirklich in einem spontanen Schöpfungsakt entstehen, aufgrund des vorhandenen effektiven Tatbeständes und geistigen Materials. Heute passiert es mir, dass ich da, wenn ich irgendeine zum Beispiel Ausstellungseröffnungsrede halte, das Publikum merkt es nicht, aber ich merke Fehlstellen. Also es ist nicht mehr alles vorhanden, aber ich bin mir auch dessen bewusst und weiß, dass wenn dieses Unsicherheitsempfinden auch nur noch wenig stärker wird, werde ich aufhören, öffentlich zu sprechen. Das wird mich aber auch nicht affizieren. Ich kann zum Beispiel, ich muss es mir versagen, mit meiner Frau unseren Hund spazieren zu führen, weil ich ermüde. Aber das wissen wir beide und wir wissen, wir sind sonst zusammen. Nicht wahr? Also das Altwerden, schauen Sie, ich würde das in einem Satz formulieren. Man muss mit seinem Alter Schritt halten. Das ist alles. Man soll sich keine Liftings machen und man soll sich nicht schminken. Man muss mit seinem Alter Schritt halten. Dann wird eine Frau eine schöne alte Frau und nicht eine Maske. Und ein Mann bekommt dann vielleicht ein bisschen Geistigkeit in seinen Ausdruck. Das ist das ganze Altwerden ist auch kein Problem. Das ist kein Problem, man wird halt alt. Wobei das vielleicht, wenn ich zum Beispiel mit Schmerzen alt werden müsste, also körperliche Schmerzen, dann ist das Problemlose nicht so problemlos.
Mit starken Schmerzen.
Sonst natürlich hat man Schmerzen, aber also mit starken, stets quälenden Schmerzen alt zu werden, das wäre wahrscheinlich ein Problem, mit dem man sich beschäftigen müsste. Wobei, ich habe einen sehr guten Freund, der sagt, das ist ganz einfach, wenn ich nicht mehr körperlich nicht mehr in Ordnung bin, dann gehe ich freiwillig aus dem Leben. Es würde mir nie einfallen, Suizid. Also nie. Da bin ich auch zu primitiv dafür. Schauen Sie zum Beispiel das Problem der Abtreibung. Ich habe als Anwalt damit zu tun gehabt, ich habe auch viele Frauen verteidigt. Ich weiß alles, was dafür spricht, die Freigabe und so weiter. Meine primitive Reaktion, man soll der Natur nicht in den Weg stellen, sich nicht in den Weg stellen. Das ist meine primitive Reaktion. Gut, wenn wir sagen, das ist mit den heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen nicht zu vereinbaren, etc., etc. Meine spontane Reaktion ist, das macht das nicht. Ja. Wobei ich weiß natürlich, man wird sogar vielleicht in die Lage kommen, das war früher gefährlich, man durfte ja nicht sich um Abtreibung kümmern, man machte sich strafbar. Aber auch heute würde ich, wenn eine Frau mich um Rat früge, würde ich vielleicht versuchen, mit ihr zu besprechen, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, es zu vermeiden. Und diese Einstellung, dummes Zeug, ich mach das weg, das scheint mir nicht richtig zu sein. Ja.
Und wie ist das, wenn diese gewollte Einleitung des Sterbens und die gewollte Tötung des sich bildenden Lebens, wenn das beides keine Möglichkeiten sind, wie ist dann dieser doch in diesem Alter immer wieder nahestehende Tod, die Beendigung des Lebens in diesem Altsein darin?
Ich verstehe die Frage nicht recht. Also Sie meinen, wenn, auf mich bezogen, ja, wie ist die Frage?
Ja, ganz speziell auf Wladimir Rosenberg.
Ja, und zwar, wie ist die Frage?
Wie ist jetzt das Bewusstsein des Altseins verbunden mit dem Bewusstsein
bald des sterben, Lebens? Bald zu sterben, ja. Also ich muss gestehen, ebenfalls problemlos. Ich weiß, dass ich nur noch kurz zu leben habe. Gut, vielleicht sind es im besten Fall vielleicht 5 oder 10 Jahre und dann ist es aus. Aber die werde ich mit Vergnügen leben. Ich freue mich über ein Gespräch, wie ich es heute mit Ihnen habe. Ich freue mich, Sie waren ja heute zugegen, als Professor Jucker und seine Frau hereinkamen. Das ist mir eine echte Freude, diese Freunde hereinkommen zu sehen und mich zu freuen, dass die am Mittwoch zum Nachtessen kommen zu uns. Simple, primitive Sachen, das sind die Freuden des Lebens. Man muss nur das Leben nicht zu sehr komplizieren. Wobei ich Ihnen zugebe, dass das Leben und die psychischen Vorgänge unendlich kompliziert sind und unendliche Schwierigkeiten beinhalten und dass man sehr viel sieht, sehr viel Kummer sieht, sehr viel Schwierigkeiten sieht, sehr vielen Menschen begegnet, die echte Schwierigkeiten haben, sogar solche, denen man nicht helfen kann. Aber man findet auch solche, wo man vielleicht sogar mit einem Wort etwas ausrichten kann.
Und all diese Spekulationen falscher Tröstung, danach ist alles besser, dann beginnt ein Leben.
Also ich meine das Leben nach dem Tode. Also da bin ich sehr nüchtern. Tod ist tot. Folgendes. Natürlich gibt es so etwas wie eine Kontinuität. Natürlich hinterlasse ich eine Spur auf dieser Erde. Aber und natürlich kann diese Spur weiterleben. Also dieser konkretistische Unsinn und die Geschichte mit dem Paradies und all diesen Unsinn, das ist alles kindlicher Unsinn. Ganz reiner kindlicher Unsinn, wobei das geistige Erbe, auch meinetwegen auch der Begriff des kollektiven Unbewussten, das lasse ich alles gelten. Nur keine Flucht in gegenständliche, materialistische, ungeistige Vorstellungen. Die Vorstellung des Paradieses ist eine ungeistige Vorstellung. Die Vorstellung des Lebens nach dem Tode ist eine ungeistige, eine ungläubige Vorstellung. Das glaubt man, dass das Leben nach dem Tode, wie es die Kirche sieht, ist ein ungläubiger Glaube. Der echte Glaube bedarf nicht dieser Krücken. Das sind alles Krücken, die für die Ungläubigen sind. Für den echten Gläubigen bedarf es der Krücke nicht. Schauen Sie, dieser ganze Jenseitsglaube, das ist eine Unbescheidenheit. Man ist mit dem Hiersein, mit dem Jetzt nicht zufrieden. Das ist auch überheblich. Man soll zufrieden sein mit dem, was man hat.
Herr Rosenbaum, wie ist es für Sie gewesen? Sie haben erzählt, wie Ihre Eltern Sie wegnahmen aus Minsk in die Schweiz, um den Pogromen dort zu entgehen. Hier erfuhren Sie stärkste Verachtung schon als 14-Jähriger, weil Sie von Geburt Jude waren und sind. Gab es mehr davon? Wie ist es Jude zu sein in der Schweiz?
Wenn ich darüber berichten soll, muss ich ein bisschen rückblendend berichten. Denn auch die Schweiz wandelt sich und das Verhältnis der Schweiz zu den Juden, ich will nicht sagen wandelt sich, aber hat vielleicht mit dem Sechstagekrieg eine Zäsur erfahren. Der Scholem hat es in die Worte zusammengefasst, dass er sagte, 2000 Jahre des Leidens und der Diaspora haben uns nichts genützt, aber 6 Tage Schlägerei hat uns die Achtung der Welt verschafft. Die Stellung des Juden in der Schweiz und die Stellung der Schweiz zum Juden ist eigenartig. Ich behaupte sehr extrem gesagt, dass die Schweiz das antisemitischste Land der Welt ist, beziehungsweise zumindest war. Für die Deutschen zum Beispiel waren die Juden ein Problem. Mit diesem Problem hat sich Deutschland auf seine Weise mordend, sengend und brennend auseinandergesetzt. Für die Schweiz waren die Juden nie ein Problem. Es waren nicht sehr viele Juden da. Die waren eingesperrt im Ghetto von den paar Dörfern, die den Schweizern zugewiesen waren. Emanzipiert wurden die Juden ungefähr, ich weiß die Daten nie genau, ich glaube 1864, wenn ich nicht irre, da entstand ja eine Bewegung, Gottfried Keller und andere anständige Leute haben gefunden, man kann also diese Mitmenschen nicht so zweitklassig behandeln. Aber der positive Entscheid zugunsten der Emanzipation der Juden, das Movens für den positiven Entscheid, war eigentlich die Tatsache, dass Frankreich der Schweiz erklärte, es erneuere den Handelsvertrag mit der Schweiz nicht, wenn nicht endlich die Juden-Emanzipation beschlossen werde. Und wobei diese Zahlen sind sehr unzuverlässig bei mir, aber meiner Erinnerung nach hat dann das Schweizer Volk ganz groben Zahlen mit etwa 350.000 gegen 250.000, immerhin gegen eine sehr große Minderheit, die Emanzipation der Juden beschlossen. Im Übrigen war das so, dass die Schweizer auch nachher, die sprachen von äußere Juden, unsere Juden, die haben die nicht geschlagen, es waren aber eine mindere Minderheit. Und im öffentlichen Leben hat sich das in der Weise kundgetan, dass die Juden im öffentlichen Leben überhaupt keine Rolle spielten. Also zum Beispiel konnte ein Jude selbstverständlich nicht Offizier werden, aber alles etwas gemildert. Er konnte Offizier werden, bestenfalls bis und mit dem Hauptmann. Aber Majorrang nicht. Da aber die Schweizer offiziell und vielleicht auch in ihrem Bewusstsein, das ist zwar kaum der Fall, in Anführung keine Antisemiten sind, haben sie zum Beispiel einen Offizier gehabt, einen Oberst, den berühmten Oberst Constant. Das war ein Jude, das war ein Militärgenie. Und da haben sie diesen Oberst Constant gehabt und sagen, wieso, dass die Juden bei uns nicht höhere Offizier werden dürfen. Schaut doch den Oberst Constant. Oder im Bundesgericht war nie ein Jude Bundesrichter gewesen. Da hat man gefunden, nein, das ist nicht hübsch so, willst du doch mal einen Juden wählen. Dann haben die lang nach einem kranken Juden gesucht, damit der nicht lange Bundesrichter sein würde, und haben den alten Rechtsanwalt Guggenheim in Baden gefunden, der krebskrank war, und dem die Ärzte eine... Dem gaben die Ärzte nur noch höchstens ein paar Monate zu leben. Der wurde dann zum Bundesrichter gewählt und hat sich darüber so gefreut, dass er nach wenigen Tagen starb. Aber das Bundesgericht hat dann seinen Bundesrichter gehabt, jüdischen. Im Bankwesen, wie das heute ist, weiß ich nicht, aber jedenfalls zur Zeit, dass ich mich darum noch etwas kümmerte, gab es keinen einzigen Juden, der Direktor war. Direktor war ein Herr von Sowieso, Verwaltungsratspräsident. Der Jude war nur im Hintergrund und machte die Geschäfte für die Bank. Es gibt Privatbanken, jüdische, aber in den großen Banken hat es nie einen jüdischen obersten Funktionär gehabt. Weil in der Presse, also das Gebiet des Juden, des Journalisten, hat es keine jüdischen Journalisten gehabt in der Schweiz. Gut, vielleicht irgendein kleiner Reporter, aber jüdische Journalisten in der Redaktion, das existierte nicht. Da hat sich vielleicht etwas gewandelt. Gesellschaftlich, schauen Sie, ich habe in Zürich mein Büro gehabt, ich hatte eine Frau mit einem sehr gut tönenden Schweizer Namen, Ducommun, deren Großvater Nobelpreisträger war, Friedenspreis. Ich hatte jeden Monat meinen Jour fix, wo zwischen 100 und 150 Leute zu mir kamen aus der Zürcher Gesellschaft. Ich bin nie irgendwo in Zürich eingeladen gewesen. Ich habe sehr viel für Leute aus der Gesellschaft schwierige Prozesse geführt, Prozesse vielleicht, wo man dem Anwalt Intimitäten anvertrauen musste, die man nicht gerne publik haben wollte. Aber eine gesellschaftliche Anerkennung habe ich nie erfahren.
Und bekamen Sie auch vor Gericht zu spüren, dass Sie Jude waren?
Ja und nein. Die Schweizer Gerichtsbarkeit ist unbestechlich. Wir haben eine absolut saubere Gerichtsbarkeit. Und irgendwie bewusst wird ein Schweizer Richter nie solche Momente mitspielen lassen. Ich habe einen Fall gehabt, das ist vielleicht etwas lang zu erzählen, aber das ist interessant. Der spielte vor dem Bezirksgericht, ich glaube in Horgen am Zürichsee, dessen Präsident, ich glaube der Mann hieß Dr. Wies, ich weiß das nicht mehr, ein glänzender Jurist, ein hochanständiger Mann, Spezialist des Prozess, speziell noch des Strafprozessrechts, hatte auch einen Kommentar geschrieben. Da wandte sich ein jüdischer Weinhändler aus Basel an mich. Der war angeklagt der Weinpanscherei. Und war, das Gericht tagte immer nur am Samstag. Und dieser Händler war ein frommer Mann und hat Vorladung bekommen auf den Samstag und ist dann nicht hingegangen. Und noch einmal eine Vorladung bekommen mit der Androhung der polizeilichen Vorführung. Und da ist er erschrocken. Und dann ist er zu mir erst gekommen und ich habe gesagt, ja, da musst du doch dem Gericht mitteilen, du bist ein frommer Jude. Er hat sogar, glaube ich, mitgeteilt und das Gericht hat das, glaube ich, abgelehnt, die Sitzung zu verlegen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich jetzt sage. Aber jedenfalls war das etwas in diese Richtung. Und ich habe, als ich ihn fragte, Ja, wie denn der Fall als solcher stehe, konnte er mir keine Auskunft geben. Er sagt, dass ich ein dummes Zeug habe, den Wein sachkundig behandelt, er habe mir nicht gepanscht. Also ich habe dem Gericht geschrieben, der Mann sei ein frommer Jude und sie sollten die Sitzung auf einen anderen Tag verlegen, da waren sie sowieso schon böse. Und habe mir die Akten angeschaut. Und dann lag bei den Akten ein Gutachten vom Landwirtschaftlichen Institut, das sehr akribisch feststellte in Anführung, dass der Mann Weinpanscherei getrieben und den Käufer des Weins damit betrogen habe. Mir roch die Geschichte nicht sehr gut, nicht in Bezug auf den Händler, sondern in Bezug auf das Institut. Nun hatte ich zufällig einen sehr guten Klienten, der Spezialist für Weinbehandlung war, ein Drogist-Spezialist für Weinbehandlung. Und ich habe ihm also diesen ganzen Fall unterbreitet. Und er hat gesagt, das ist dummes Zeug. Der Mann, im Gegenteil, hat sich ausgewiesen, er ist ein sehr guter Kenner und hat ganz richtig den Wein richtig behandelt und hat mir ein Gutachten in diesem Sinne gemacht. Und ich bin dann vor Gericht gegangen und habe plädiert, dass man sich vor Vorurteilen hüten müsse, auch vor antisemitischen Vorurteilen. Und der Präsident bemerkte, er möchte es jetzt doch verbieten haben. Sagte ich, ja, Herr Präsident, Sie verbieten sich das mit vollem Recht. Sie sind Ihrem Bewusstsein mit absoluter Sicherheit kein Antisemit. Ich kenne Sie seit Jahren als hoch anständigen Menschen. Aber ich will Ihnen den Beweis liefern, dass Sie im Unbewussten ein Antisemit sind. Unterbreche Sie mich nicht. Und sagte ihm Folgendes. Sie sind ja ein Spezialist des Strafprozessrechts. Sie haben diesem Mann, der in Basel wohnhaft ist, angedroht, Sie lassen ihn polizeilich vorführen und haben übersehen, dass Weinpanscherei kein Auslieferungsdelikt ist. Sie hätten ihn gar nicht polizeilich vorführen lassen können aus Basel. Da sagte sofort der Rechtsanwalt, Sie haben recht, entschuldigen Sie. Und sage, schauen Sie, Herr Präsident, das mache ich keinen Vorwurf. Unsere unbewussten Regungen sind uns ja unbewusst. Das hätten Sie, Sie wären...